Übrigens, Jan, wie sich Psalmen anhören, gesungen, weiß man heute nicht mehr. Die Melodien sind tatsächlich verloren gegangen. Die gab es mal. Es gibt unterschiedliche Methoden, Mitarbeiter zu motivieren. Ob man das nun beruflich irgendwie betrachtet oder auch bei Ehrenamtlichen. Bei Berufstätigen wird ja oft mit Geld motiviert. Gibt es halt mehr Gehalt. Ich bin tatsächlich immer skeptisch, ob das wirklich so hilft und wie lange vor allem das auch dann durchhält. Weil es mehr Geld gibt, macht nicht die Arbeit mehr Freude. Aber man probiert alles Mögliche, was soll man auch sonst machen? Ja, es gibt Leute, die haben das längst entdeckt, dass es zum Beispiel für ein motiviertes Arbeiten sehr wichtig ist, dass man weiß, woran man überhaupt arbeitet. Also nicht nur, ich schraube an Heizungen rum. Aus meiner Sicht besser oder motivierender wäre schon, ich sorge dafür, dass die Heizungen in den Häusern gut funktionieren. Aber davon hat man noch nicht den Blick, wofür das eigentlich da gut ist. Man kann nämlich auch zum Beispiel sagen, ich trage dazu bei, dass die Menschen, die hier wohnen oder arbeiten, mit einer guten Raumtemperatur leben können. Meiner Ansicht nach hilft das mehr. Man kann sich auch fragen, wenn wir hier unsere Räume reinigen oder so oder zu Hause, das machen, Toiletten putzen und so, hat ja niemand Lust zu. Mache ich das, damit die Toilette sauber ist? Oder mache ich das, damit die Menschen, die hier leben, nicht in ihrem Dreck, den sie selber produzieren, weiterleben müssen, sondern den an einem Ort lassen können, wo es dann auch weg ist, zum Beispiel, und das Leben einfach dadurch besser gelingen kann. Aus meiner Sicht tut man das, was man tut, mit einer viel größeren Begeisterung, wenn man weiß, wofür das gut ist und zu welchem Gesamtkonzept das eigentlich gehört. Dann kann man auch durchhalten, wenn es mühsam ist. Wir sind heute zuerst angesprochen als Menschen, die der lebendige Gott dafür gewinnen will, mit Freude daran mitzuarbeiten, wie er seine guten Absichten in unserer Welt verfolgt. Darum wird es heute gehen. Deshalb möchte ich das einfach mal so fragen: Wie kommt es eigentlich, dass du daran mitarbeitest, was Gott in dieser Welt macht? Was bringt dich eigentlich dazu? Ob nun in der Gemeinde oder an anderen Stellen. Gott handelt ja nicht nur in unserer Gemeinschaft. Wie kommt es, dass du daran mitarbeitest? Was bewegt dich eigentlich dazu? Für andere ist dann vermutlich die Frage besser: Wie kommt es eigentlich, dass du dich nicht aktiv daran beteiligst, was Gott in dieser Welt so macht? Wie kommt das eigentlich? Was hindert dich dann daran, da mitzumachen? Der Bibeltext, der unserer Predigt heute zugrunde liegt, hat das Potenzial, uns in bester Weise in Bewegung zu bringen. Wir verfolgen in der Apostelgeschichte, in der sogenannten, im 9. Kapitel, in den ersten 20 Versen, den Bericht darüber, wie der vermutlich einflussreichste Missionar der Weltgeschichte mit Namen Paulus dazu kam, dass er bei Jesus mitgemacht hat. Das ist besonders deshalb verwunderlich, weil er das eigentlich gar nicht wollte. Er hat sich bis dahin nämlich unter seinem ersten Namen Saulus damit beschäftigt, die Menschen, die an Jesus als Sohn Gottes und als den Retter der Welt glauben, zu bekämpfen, zu verhaften und hinzurichten. Wir lesen mal den Bericht. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, also des Weges mit Jesus, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die dir gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht, von den Hohenpriestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Diesen Text haben etliche von euch wahrscheinlich schon gelesen. Wir haben auch schon mal vor 12 Jahren eine Predigt drüber gehabt. Ja, ist gut geraten. Dieser Bericht ist aus meiner Sicht hervorragend dazu geeignet, uns zu zeigen, wie Gott seinen Rettungsplan in unserer Welt verfolgt. Und ich wünsche mir, dass wir entdecken, dass jeder von uns eingeladen ist, an dieser größten und besten Geschichte der Welt teilzunehmen. Wir gucken uns das an unter dem Titel: Wie Jesus Geschichte schreibt. Wie Jesus Geschichte schreibt. In 2 Teilen wollen wir das betrachten. Erstens: Jesus handelt an Menschen. Zweitens: Jesus handelt durch Menschen. Jesus handelt an Menschen. Es würde sich total lohnen, zu betrachten, was diesen Mann, der er Saulus hieß und auch den Namen Paulus hatte, der dann später nur noch verwendet wird, was den bewegt hat und wie der das erlebt hat und was dann in seinem Leben passierte. Das kann man gerne machen. Die Apostelgeschichte ist voll davon. Die Briefe des Paulus sind voll davon. Ich lade herzlich dazu ein, sich das Neue Testament mal wieder vorzunehmen. Wenn man sich zum Beispiel 1 Jahr Zeit nimmt, braucht man am Tag gar nicht so viel lesen, hat sogar noch Zeit, darüber nachzudenken. Das lohnt sich wirklich. Der hat ja nun im Einsatz für Gott gelebt, dachte er. Jesus hatte behauptet, Gottes Sohn zu sein und der Retter der Welt, was natürlich nicht sein konnte, da kann ja jeder kommen. Deswegen hatte man ihn zu Recht ja an einem Kreuz hingerichtet und, so konnte man das im Alten Testament immer schon lesen, verflucht ist, wer am Holz hängt. Das heißt, Jesus ist als Gotteslästerer gestorben. Punkt. Aus. Vorbei. Dass seine Anhänger sich damit nicht zufrieden geben können. Und nun behaupten, er wäre auferstanden. Das kann erstens psychologische Gründe haben, ne? Man will ja manche Dinge nicht wahrhaben in seinem Leben. Oder aber volle Absicht sein, dass die ganze Welt betrügen wollen. Egal, welcher dieser beiden Gründe nun vorliegt, das muss verhindert werden. Im Namen Gottes, die müssen weg. Und dann begegnet ihm Jesus. Wie gesagt, wir haben gar nicht die, ich nehme uns heute nicht die Zeit, darauf so einzugehen. Der Mann isst und trinkt 3 Tage nicht, ein Zeichen der tiefsten Zerrüttung Gott gegenüber. Er hat gegen Gott gekämpft, obwohl er dachte, er kämpft für Gott. Jesus ist gar nicht tot, er ist von den Toten auferstanden, wie die behauptet haben. Das heißt, er kann auch gar nicht aufgrund eigener Schuld gestorben sein, denn sonst hätte Gott ihn nicht auferweckt. Dann muss er ja wirklich der Sohn Gottes sein, dann ist er der Retter der Welt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Dann begegnet Jesus ihm. Er ist erstmal blind, ein Zeichen von Gott, dass jetzt hier etwas Bewegendes in deinem Leben passiert. Wir erleben ja viele Menschen, die sich augenscheinlich nicht für Jesus interessieren. Habt ihr doch bestimmt auch schon erlebt. Leute, die das einfach kalt lässt, wenn man irgendwie gern mal was von Jesus sagen würde oder es sich sogar traut. Leute, die es kalt lässt, wenn sie irgendwo eingeladen werden, dass sie mal in einen Gottesdienst gehen können. Das kann ja gute und schlechte Gründe haben, warum einen das kalt lässt. Und da wissen sie auch gar nicht, was sie hier überhaupt erwarten könnte. Aber es gibt auch Leute, die sich vehement dagegen wehren. Ja, und da ja immer auch nichts zu machen ist bei anderen Menschen, geben wir auch schnell auf mitunter. Naja, die wollen ja alle nichts hören. Dann will es eben leider wieder nichts, dass noch weitere Menschen in den Genuss eines Lebens mit Jesus kommen und der Rettung, die sie dabei erfahren, und des ewigen Lebens, für das wir alle eigentlich geschaffen sind. Na gut, dann eben nicht. Und wenn man das oft genug erlebt hat, dass das Desinteresse so groß und die eigenen Möglichkeiten so klein sind, dann beschäftigt man sich in seinem Leben auch mit anderen Dingen. Jesus erzählt ja mal ein Gleichnis von den Arbeitern, die in den Weinberg geschickt werden. Und da stehen welche rum, den ganzen Tag über, die hat noch keiner eingespannt. Ja, wir stehen mitunter auch rum in unserem Leben. Entweder lassen wir uns von anderem längst einspannen, oder aber wir wissen gar nicht so genau, was das hier eigentlich alles soll. Jesus hält es aus, dass ein Mensch ihm nicht glaubt. Und dass der sogar etwas gegen ihn unternimmt. Das hält Jesus aus. Aber Jesus fällt nicht darauf rein, dass dieser Mensch meinen würde, nichts könnte ihn dazu bewegen, an Jesus zu glauben. Nur wir fallen darauf rein. Je doller jemand argumentiert, desto weniger halten wir es für möglich, dass der mal noch die Umkehr erlebt, seines Lebens nicht mehr von Gott weg, sondern mit Gott unterwegs sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man unter die sich am meisten wehren, am meisten dazu bereit sind, wenn es ihnen denn so nahe gebracht würde, dass sie entdecken, dass Gott lebt, dann auch wirklich eine Lebensänderung vorzunehmen. Schon spannend, aber wir denken immer, wir beißen uns die Zähne aus. Nun macht Gott das einfach ganz alleine hier. Ohne das Zutun eines Menschen. Ich bin nun 30 Jahre mit Jesus unterwegs und habe viele Berichte von Menschen gehört, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, denen Gott laut oder leise begegnet ist. Und ich kann sagen, Gott findet bei jedem einen Weg. Das ist für mich so das Ergebnis, wenn man einen Strich zieht unter alle Berichte, die ich gehört habe, und mal die Summe zusammenfasst am Ende, dann kommt dabei raus, Gott findet bei jedem einen Weg. Die Frage ist nur, ob wir das glauben. Und jetzt macht er das ganz alleine. Der begegnet ihm einfach, zack, Licht und dann Finsternis und eine Stimme vom Himmel. Ja, wenn er das mit meinem Nachbarn mal machen würde. Und dann fällt ihm das wie Schuppen von den Augen, dass sein ganzes Leben darauf hingesteuert hat, dass er jetzt Jesus erlebt und von da an mit Jesus unterwegs ist. Das hat er entdeckt, das schreibt er später in den Briefen. Ne? Von Mutterleib an ausgesondert zum Beispiel, schreibt er. War immer schon so vorgesehen, ich habe es nur nicht gewusst. Tatsächlich ging mir das auch so, als ich nachts in der Küche saß, irgendwie muss gegen 1 Uhr nachts oder so gewesen sein und mein Glaubensvater sagte, so Matze, jetzt beten wir noch. Da war mir plötzlich klar, das habe ich vorher nicht einen Moment lang gedacht, dass meine Hüfte deshalb kaputt ist, damit ich nicht meine Wege gehen kann, sondern auf die Idee komme, du hast bisher fürs Falsche gelebt, wenn du nur für den Fußball lebst. Und offen werde dafür, auch in jahrelanger Zerknirschung, dass du den Sinn deines Lebens erst bei Jesus findest. Mein ganzes Leben hat darauf hingesteuert. Ich habe nur nichts davon gewusst. Bei mir waren es nur 20 Jahre, bei Paulus schon ein bisschen mehr. Bei meinem Vater waren es über 70 Jahre. Aber Gott kriegt's hin. Und ich möchte uns ermutigen, das zu glauben. Die Menschen, an denen du dir schon längst die Zähne ausgebissen hast, bete weiter. Suche weiter eine Gelegenheit, mal was einzustreuen, mal zu fragen, was sie eigentlich bewegt, sich das anzuhören und mal zu sagen, was du denn bei Jesus findest. Und jetzt geht es nicht darum, dass du groß reden kannst. In diesem Fall hat gar keiner geredet. Sondern, dass du berichtest, was du an Jesus hast. Gott will sich einmischen und hat sich längst eingemischt in das Leben von Menschen. Und wir wissen nicht, wann der Moment gekommen ist, dass uns das auch noch deutlich wird, als Außenstehenden oder ihnen etwa selber. Paulus jedenfalls bekommt Jesus so vor Augen gestellt, dass ihm Hören und Sehen erstmal vergeht und dass er eine völlig neue Sicht von Gott, von sich selbst und seinen Menschen bekommt. Und dann geht er los. Tausende Kilometer zu Fuß, tausende von Seemeilen, um in der damals bekannten Welt die Rettungsbotschaft von Jesus zu verbreiten. Er lässt sich schlagen, verspotten, steinigen, gefangen nehmen und am Ende hinrichten, damit Menschen Jesus erfahren. So spektakulär er das auch immer erlebt hat, aber er wusste, dass das geht nämlich vor allem dadurch, dass Gott spricht, durch sein Wort. Wir lesen in der Bibel von keinem anderen Menschen, dem Jesus so begegnet ist. Das war mein Irrtum, als ich Jesus kennenlernte. Bei mir hat ja einer am Telefon von Jesus erzählt. Und dann habe ich immer wieder eine Stunde bei ihm im Wohnzimmer gesessen, immer wenn ich da war. Und da hat er mir immer von Jesus erzählt. Ich habe nie eine Frage gestellt und er hat mir immer gesagt, was ich gerade hören musste. So, und ich dachte, so funktioniert das. Ich habe noch keinen einzigen Menschen erlebt, bei dem das so funktionierte. Es geht darum, dass wir entdecken, dass Gott sich mitteilt in der Bibel. Wie auch immer das geschieht. Nun könnte hier die Predigt zu Ende sein. Ich verstehe ja Gott oft nicht, auch nicht, warum jetzt dieser Bericht so lang sein muss. 20 Verse, wir sind ja schon nach 9 jetzt fertig. Wir sind alle keine Weltmissionare wie Paulus, deswegen bleiben wir lieber in unserem Wohnzimmer oder in unserem Garten. Wenn Corona ist, ja lieber im Freien. Wir befassen uns lieber vielleicht auch nicht zu viel mit Gott. Da sind ja immer nur die anderen wichtig. Ja, es gibt da so große Prediger und so. Das sind wichtige Leute. Vielleicht auch unser Prediger, deshalb bezahlen wir ihn. Ich bin ja nur so ein kleines Rad im Getriebe. Die Frage ist ja nur, die man sich jetzt stellen kann, wie kommt denn dieser Arzt, der das geschrieben hat, die Apostelgeschichte der Lukas, wie kommt denn der darauf, jetzt hier nicht Schluss zu machen? Der klaut uns unsere Zeit mit weiteren 11 Versen. Gott macht alles alleine, war bisher klar und nur gut. Nee. Offensichtlich soll noch etwas deutlich werden, das kommt nämlich als zweites. Jesus handelt durch Menschen. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Hier ist einer, der wesentlich besser von Jesus reden kann, als Hananias es je können wird. Der hat Theologie studiert, der kennt die Heiligen Schriften auswendig, der ist bereit, sich vergewaltigen zu lassen von allen möglichen Schlägen und so weiter, um die Botschaft in der Welt zu verbreiten. Und Gott kommt nicht ohne diesen unbedeutenden Mann aus mit Namen Hananias, von dem ansonsten nie wieder in der Bibel berichtet wird. Der taucht nur ein einziges Mal auf. Das ist doch verrückt. Hat einen kleinen Job. Ihm kam der gar nicht so klein vor, aber hat einen kleinen Job nur. Aber jetzt, bevor ich weitermache, musst du dir überlegen, ob du das jetzt überhaupt hören möchtest. Denn Wenn du das gehört hast, kannst du nicht mehr weiterleben wie bisher. Noch ist Zeit. Am besten, wenn dann, wer jemand raus will, gleich alle, damit die Lüfter sich nicht so aufregen. Die kommen nämlich immer durcheinander, wenn die Tür aufgeht. Sich im Auftrag Gottes für andere Menschen einsetzen zu lassen, die uns noch dazu vielleicht unsympathisch sind, das überlassen wir lieber Leuten, die es besser können. Ich habe auch schon viel zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, als dass ich denke, dass Gott dadurch mich noch irgendwas machen will. Wir sind ja durchaus bereit, ein bisschen Geld zu spenden, aber irgendwann muss ja auch mal gut sein. Das geht mir auch so, es geht nicht nur euch so. Man könnte hier auch als Prediger so auskommen, dass man niemand anderem von Jesus erzählt. Ihr mögt das ja alle einigermaßen hören. Ich wüsste jedenfalls schon, was ich sagen kann, damit ihr alle denkt, ja, war wieder gut heute. Mitzumachen ist uns zu zeitaufwendig. Da müsste man auch das Privatleben ändern. Da müsste man auch die Abneigung und den Zorn gegen andere Menschen aufgeben. Wenn man für sie da sein will, das geht ja sonst nicht. Da müsste man auch den Traum vom leichten Leben aufgeben, das immer schön ist. Man ahnt ja schon, das könnte vielleicht nicht so bleiben. Dann kann man sich vielleicht den neuen HD-Fernseher nicht leisten oder den neuen Wagen nicht oder den Karibikurlaub, weil das Geld für Wichtigeres gebraucht werden könnte. Will man das wirklich? Nun schwenkt unser Bericht den Scheinwerfer auf diesen ansonsten völlig unbedeutend scheinenden Mann. Einer wie du und ich. Ja, der geht so den Tag über seines Weges und plötzlich redet Jesus mit ihm. Also an den hat er ja geglaubt. Wird ja deutlich. Und ganz offensichtlich hatte Hananias immerhin Zeit und Ohr, Jesus zuzuhören. Wie es ja bei Jesus dann so ist, er nimmt ja wieder überhaupt keine Rücksicht darauf, ob der nicht auch was anderes zu tun hätte. Er hat bestimmt irgendeine Beschäftigung gehabt, der sitzt ja auch nicht dumm rum. So, keine Rücksicht. Rücksichtslos spricht er ihn an. Fragt nicht, ob er überhaupt Zeit und Lust hat. Könnte ja auch anders sein. Das ist ja, Gott hat ja keine Ahnung davon, wie beschäftigt wir sind. Und was uns alles fehlt und was alles nicht klappt und so, wir können uns damit gar nicht befassen. Wir müssen erstmal unser eigenes Leben regeln, bevor wir uns für andere einsetzen. Kein Wort davon. Hananias lässt sich unterbrechen. Der hat wahrscheinlich Dietrich Bonhoeffer gelesen, der hat mal geschrieben, wir müssen uns von Gott unterbrechen lassen. Zack, sagt er, hier bin ich. Das ist in der Bibel der typische Ausdruck dafür, ich stehe dir zur Verfügung. Und Jesus sagt ihm, was er tun soll. Nun ist es ja so, dass Jesus ja immer wieder, das merken wir ja schon bei den Jüngern, irgendwie auch keine Ahnung davon hat, wie die Dinge sich wirklich verhalten. Daran muss Hananias ihm jetzt auch erstmal erinnern. Also falls du es noch nicht gemerkt hast, ich weiß, was das für ein Typ ist. Wenn ich da hingehe, dann sieht das schlecht mit mir aus. Der Mann ist nämlich gemeingefährlich. Ich soll ihm die Hände auflegen, damit er wieder sehen kann. Lieber würde ich ihm die Hände mal so kräftig auflegen, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Nach dem, was er alles angerichtet hat. Bedenken sind ja in der Bibel nicht selten, wenn Gott Menschen beauftragt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal entdeckt habt. Mose konnte nicht reden, sollte aber ein Volk führen. Jesaja war viel zu schuldig, um damit zu machen. Jeremia war zu jung, ging nicht. Sarah hatte im Biologieunterricht gut aufgepasst und wusste, in ihrem Alter kriegt eine Unfruchtbare kein Kind mehr. So ist das eben. Zacharias guckte sich an und sagte, meine Samen haben längst keine Zeugungskraft mehr, wie sollen wir noch ein Kind kriegen? Ja, der Priester, der Johannes den Täufer gekriegt hat dann. Man darf Gott seine Bedenken äußern. Jesus hört sich das an. Und dann sagt er, stimmt Hananias, wie konnte ich das vergessen? Da gehst du am besten nicht hin. Geh bloß in dein Haus, nachher kommt er bei dir auch noch vorbei. Und dann nimmt er dich mit. Und dann geht es ins Gefängnis. Nein, 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 nein. Wasch mal lieber zu Hause dein Auto. Wir lassen das Ganze. Nein, macht Jesus nicht. Jesus verlangt von Ananias nicht, dass er die Sache im Griff hat. Und dass er weiß, wie das alles gehen soll und dass er das machen kann. Er erwartet nur, dass Ananias das tut, was er sagt. Durch diesen Mann soll ein großer Teil der Weltbevölkerung damals und seitdem die ganze Welt heute von Jesus hören. Das hatte Gott schon vor. Das hat Ananias nicht gewusst, das hat auch Paulus nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Aber Jesus baut diesen Menschen wie dich und mich da ein und macht es nicht ohne. Der darf seine Bedenken äußern und Jesus sagt, geh mal ruhig hin. Ja, der hat viel angerichtet, ja, der wird auch, an dem wird auch viel angerichtet werden. Das ist nicht deine Aufgabe, das ist seine Aufgabe, das zu tragen. Aber du sollst hingehen und ihn als deinen Bruder ansehen, der jetzt auch an mich glaubt, und sollst ihm das spüren lassen, dass er jetzt mit mir unterwegs ist und dass er den Heiligen Geist bekommt. Und dann soll das losgehen. Und dazu brauche ich dich jetzt. Gehst dahin. Und Ananias geht dahin und spricht den als Bruder an. Der nimmt Jesus tatsächlich ernst, Ananias. Wenn der jetzt an Jesus glaubt, ja, dann sehe ich das auch so. Dann ist das mein Bruder. Ich weiß ja nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Gott so aktuell auf dir einen Auftrag gibt. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Du kannst ihn gerne mal danach fragen. Am besten täglich, was hast du denn heute vor? Den Nächsten lieben wir uns selbst, also Gott lieben unseren Nächsten wie sich selbst, ist jeden Tag der Auftrag, mit dem wir schon aufstehen. Da brauchen wir nicht immer fragen, was haben wir heute zu tun, aber es kann ja mal spontane Dinge geben, wo Gott dich im Leben von anderen Menschen so einbauen will, dass das nicht sowieso so gekommen wäre. Und das ist ein Auftrag. Ich habe das ja mal vor Jahren, bin dann neulich wieder lang gefahren, deswegen fiel mir das ein, vor Jahren mal erlebt, da bin ich in Hennstedt-Ulzburg um so eine Kurve gefahren, es war ein bisschen glatt und dann gingen da zwei Jugendliche über die Straße und ich hätte die fast über den Haufen gefahren. Und dann habe ich mich von dem Schreck erholt und habe Jesus gedankt, dass da nichts passiert ist und habe gedacht, jetzt stell dir mal vor, du hättest sie jetzt umgefahren und die hätten noch nichts von Jesus gehört. Und da ich immer Neue Testamente im Auto habe, um die dann zu verschenken zu können, habe ich gedacht, irgendwie, du hättest ihnen jetzt ruhig mal eine Bibel schenken können. Ja, die sind ja längst weg, die sind da durchs Gebüsch gegangen und sind jetzt längst in einer Wohnsiedlung, ich finde die ja gar nicht mehr. Fahr mal rechts jetzt gleich, warst du hunderte von Metern weiter weg, fahr mal rechts hier. Na gut, dann fahre ich rechts, da ist natürlich niemand, tja, wieder Zeit verplempert, fahr noch mal rechts. Was soll das denn jetzt? Die sind da nicht mehr, die sind längst weg. Fahre ich nochmal rechts, da kommen sie mir entgegen. Ich steige raus. Mensch, seid ihr die, die ich gerade fast umgefahren hätte? Ganz ängstlich, die wollten schon gar nicht ja sagen, weil sie dachten, ich verkloppe die jetzt oder was weiß ich. Irgendwas sagten sie, ja. Ich sage, pass auf Jungs, bevor euch das wirklich mal passiert und ihr hier ablebt, sollt ihr Jesus kennengelernt haben, der hat mein Leben total verändert. Sag, ob das jetzt gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Aber es war immerhin das, was ich tun konnte und es hat mich wirklich nicht viel gekostet. Das auch mal erlebt. An dem Ort, wo wir vorher waren, bin ich nachts von der Sitzung gekommen und dann fuhren so Jugendliche an mir, also junge Männer an mir vorbei und hatten die Scheibe vom Auto runter und riefen so, moin, so schön aus dem Auto raus. Ich dachte, na, die sind ja gut drauf. Eigentlich müsste man denen ja was von Jesus erzählen, wenn die so gesprächig sind, dachte ich so. Aber ich hatte keine Lust. Das war ein bisschen doof. Ich hatte eigentlich auch keine Zeit. Das war schon 23.30 Uhr oder so. Ich musste längst nach Hause schlafen, weil ich nächsten Morgen wieder hoch musste. Und dann bewegte mich das. Und ich sah dann irgendwann, dass die auf dem Marktplatz zum Parken fuhren. Das war so ein Marktplatz wie hier. Kein Mensch braucht ihn, aber parken konnte man immerhin an manchen Stellen. Und dann kam mir plötzlich die Stimme. Nee, ich sagte dann, na gut. Ich sagte vorher, na gut, wenn die jetzt gleich irgendwo sind, wo ich sie noch wieder treffe, dann erzähle ich ihnen was von Jesus. Und dann fuhren die da auf dem Marktplatz, wo ich ja vorbei musste. Und ich dachte, nee, komm, die hören dir sowieso nicht zu und das interessiert die auch gar nicht und die wollen was anderes machen und ich muss los und ich habe keine Zeit und ich habe auch keine Lust und ich bin müde und das war anstrengend gerade und so, alles gut. Und was soll ich denn überhaupt sagen? Und ich bin schon vorbei da an der Einfahrt und dann ist mir, als ob Jesus sagt, weißt du was, mein lieber Freund, du weißt ganz genau, dass ich dir schon die richtigen Worte schenken werde, wenn du jetzt einfach nur mal anfängst. Wenn du zu faul bist, na gut, aber freust dich nicht mehr darüber, dass du mich mal kennenlernen konntest? Ist dir das jetzt zu viel Aufwand hier? Na gut, dann bin ich eben dahin gegangen. Gehe an die Beifahrertür, klopfe, die machen auf, ich stelle meine Lieblingsfrage, sag mal, wisst ihr eigentlich, wozu euer Leben da ist? Und erzählen die mir, was sie beruflich alles vorhaben und so. Ich habe nicht gefragt, was ihr macht in eurem Leben, gefragt, wozu euer Leben da ist. Ja, nee, das wissen wir nicht. Und dann waren wir im Gespräch. Irgendwann fragen die, sagen sie, sie müssen ja da hier in die Kirche und mal predigen und so. Ich sage, mache ich längst, aber... Oder ich habe mal einen Anhalter mitgenommen, auf dem Weg von der Arbeit in die Gemeinde damals, als ich noch nach Lübeck unterwegs war. Und ich hatte so einen Aufkleber an meinem Auto, also auch von innen lesbar. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Er hat mich nie ein Mensch nachgefragt, aber der liest das so laut. Wir hatten etwa eine halbe Stunde Zeit und dann sagt er, und hast du ihn? Und ich hatte selber totale Glaubenszweifel gerade. Ich wusste nur, dass das zwar stimmt mit Jesus, aber ich dachte, ich bin völlig uneinsetzbar jetzt gerade, ich bin, das ist unmöglich. Und dann habe ich ihm erklärt, also ja, ich habe ihn, aber eigentlich müsste man vielmehr sagen, er hat mich. Dann habe ich ihm erzählt, wie das so gekommen ist, dass ich an Jesus glaube. Dann stieg er da an einem Rastplatz aus, wo ich ihn rauslassen sollte. Und ich schenke ihm noch ein Neues Testament und er sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da muss ich als Anhalter im Auto mitfahren, damit mir das mal jemand erzählt. Ich weiß ja nicht, was aus diesen Menschen geworden ist. Ja, kann sein, dass sie überall nur erzählt haben, ich habe da einen Idioten getroffen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vielleicht ist es ja auch anders gelaufen im Leben dieser Menschen. Ich habe keine Ahnung, ich könnte noch lauter Geschichten erzählen, so viel Zeit haben wir nicht. Ich will damit einfach Mut machen. Ich habe an diesen Stellen keine tollen Reden gehalten. Ich war unvorbereitet, ich hatte jeweils keine Lust, ich war kaputt von der Arbeit und hätte alles mögliche andere machen können. Aber Gott hat Menschen über den Weg geschickt. Und wie wäre es, wenn wir darauf achten? Wo es die Gelegenheit gibt. Man kann, wie gesagt, Jesus danach fragen. Du kannst ihn, wenn du dich das traust, sogar bitten, du, ich würde auch gern eingesetzt werden von dir. Aber dann mach dich gefasst. Da wird keine Leuchtreklame irgendwo stehen, da wird auch nicht irgendwie was Besonderes vielleicht passieren. Es gibt Begegnungen mit Menschen und du kannst sie lieb haben. Und das ist im Leben von vielen Menschen schon entscheidend gewesen. Gestern sagte mir jemand, ich halte mich ja aus diesem Missionarischen meistens raus. Nun weiß ich ausgerechnet, wir haben auf der vorstellende Fortbildung, nun weiß ich ausgerechnet, dass diese Person sich in der Gemeinde also mit Herz und Kraft dafür einsetzt, dass Menschen sich wohlfühlen in einer Gemeinschaft, dass die was zu essen bekommen, wenn man gemeinsam isst, laden Leute zu Hause ein, damit die auch irgendwie Kontakt kriegen und so weiter. Weiß ich nur ausgerechnet. Ich musste innerlich lachen. Die hält sich aus dem Missionarischen heraus. Ja, natürlich, da hält einer keine großen Reden. Klar. Aber wer sagt, dass das das Einzige ist, was gefragt ist? Irgendwann, wenn es mal dazu kommt, kannst du vielleicht sagen, wie das mit dir und Jesus zustande gekommen ist. Das kann man sogar üben, wenn du wirklich sagst, das kann ich auch nicht erzählen, aber das kann man üben. Insofern ist gar nicht zu viel verlangt. Die Frage ist nicht, kannst du das, wovon du meinst, dass du es können müsstest, sondern die Frage ist, wovon bist du bewegt? Wovon sind deine Gedanken erfüllt? Und wozu bist du bereit in deinem Leben? Gott will seine Liebe durch dich anderen mitteilen. Gott handelt durch Menschen. Und dieser Hananias akzeptiert den Paulus als Bruder. Das heißt, er glaubt Gott, dass er diesen Menschen liebt. Wir wissen nicht, da steht nicht, und sein Herz brannte für diesen Saulus, weil er ja alle seine Brüder schon umgebracht hatte, die an Jesus glauben oder ans Messer geliefert hatte. Das steht da nicht. Steht da nur, er ging hin, akzeptierte ihn als Bruder und hat ihn dann wahrscheinlich auch kennen und schätzen gelernt. Ich komme mir oft mickrig vor. Manche sagen, naja, wenn du das sagst, nehme ich das immer nicht so ernst. Genau, deswegen sage ich es auch. Als ob alle Bemühungen nichts bringen. Das kommt mir oft genug so vor, viel zu oft. Die Leute wollen doch nicht glauben. Ich sehe nicht das, was daraus wird. Ja, Paulus hat auch nicht gewusst, dass wir heute noch an Jesus glauben, weil er die Sachen aufgeschrieben hat. Davon hatte der keine Ahnung. Aber er hat so gelebt, als ob das sein könnte. Alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Und damit war er bis an sein Lebensende beschäftigt. Der hatte auch den Auftrag dazu, Gott geht mit dir seinen Weg, mit deinen Begabungen, die er dir geschenkt hat. Wie Jesus Geschichte schreibt, Jesus will seine geliebten Menschen retten. Er hat es sich so ausgesucht, Menschen vor allem durch Menschen zu begegnen. Stell dir vor, dabei darfst du mitmachen. Lässt du dich einbauen in die Geschichte, die Jesus in und mit dieser Welt schreibt?